Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Zu Gast ist heute ein Theatermensch, gelernter Schauspieler, Regisseur. Vor allem aber ist er seit 10 Jahren Intendant des Nationaltheaters Weimar. Hasko Weber, uns zugeschaltet aus Erfurt. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Weber, Sie sind ein Intendant, der gut zu Fuß ist. Sie waren gerade am Wochenende wandern und das gehörte zu Ihrem Theaterjob. Wandern mit Weber. Wo ging's hin und wer ging mit?
Das geht auf eine ganz spontane Einladung zurück. Im vergangenen Herbst zu unserem Theaterfest habe ich gesagt, wir würden uns über neue Abonnentinnen und Abonnenten freuen. Und mit allen, die sich dazu entschließen, da zu uns zu finden, gehe ich gerne auch im Thüringer Wald wandern. Das haben wir dann im Herbst als ersten Ausflug gemacht und jetzt im Frühjahr die zweite Runde gedreht, rund um Weimar, so 14 Kilometer. Waren aber 4 Stunden unterwegs und da waren circa 20 Leute dabei. Das ist eine sehr schöne Form, ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen, einfach auch mal nahbar, greifbar zu sein, gegenseitig. Ne? Also das ist ja dann wirklich auf Augenhöhe.
Wandern, um Leute fürs Theater zu begeistern. Hat Wandern irgendwas Theatralisches an sich? Also für mich ist es immer das Synonym für Entschleunigung.
Naja, es ist für viele ein Freizeitausgleich. Das darf man gar nicht unterschätzen. Und es ist einfach eine sehr kommunikative Form außerhalb der Rahmen, die man sonst hat. Ne? Also ein Theater ist ein Gebäude, da ist man drin, als Zuschauerin oder Zuschauer oder eben halt als Macher. Und ich finde das in der Wirkung nach draußen wichtig, dass man erreichbar ist und dass man den Leuten noch ein Signal gibt, man führt auch ein ganz normales Leben und kann sich über Dinge austauschen, die nicht immer gleich mit der Kunst zu tun haben. Und ich glaube, das öffnet.
Und dann sehen Sie, der Herr Intendant ist gut zu Fuß und irgendwo auch ein ganz normaler Mensch.
Ja, das müssen Sie die fragen, die mit waren. Aber ich habe die 4 Stunden geschafft. Also
na, immerhin.
War okay.
Weber geht aber nicht nur wandern. Wir sprechen mit Hasko Weber über seine Vorstellungen von Theater, über Umbrüche in Ost und West und darüber, wie es ist, von jetzt auf gleich als Dürrenmatts alte Dame einzuspringen. Und ich hoffe, wir dürfen ihn dabei auch ein wenig kennenlernen, hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. In Weimar kommt man am Theater echt nicht vorbei. In der deutschen Klassikerstadt halten Goethe und Schiller überlebensgroß vor dem Haus die Wacht. Und gemessen daran, dass Weimar eine Mittelstadt mit 65.000 Einwohnern ist, bespielt man dort ein Riesenhaus, fast 900 Plätze. Das würde man eher in einer veritablen Großstadt vermuten. Hasko Weber ist dort Intendant. Herr Weber, wie verstehen Sie sich eigentlich als Stadttheater für die Leute, die dort wohnen? Oder müssen oder wollen Sie die Touristen immer sofort mitdenken in Weimar?
Na, die Situation ist vielschichtig zu betrachten zumindest. Erstmal hat Weimar eine große Tradition, ganz klar. Und die wird von den Weimarerinnen und Weimarern genauso ernst genommen wie von denen, die von außen kommen, von den Touristinnen. Aber die Ansprüche sind verschieden und wir verstehen uns als allererstes als Theater in der Stadt. Mhm. Ja, in der Stadt und in der Region, weil sagen wir, wenn diese Wurzel nicht geschlagen wird, dann hat ein Haus auch keine Bindung. Und davon gehen wir eigentlich bei allen Überlegungen immer wieder aus.
Hat der Intendant seinen festen Platz im Publikum, sowas wie Reihe 8 halb links und von dort aus?
Reihe 7 Platz 1.
Reihe 7 Platz 1, jetzt wissen wir es alle und wer heute Abend Platz 2 sitzt, der weiß schon, wer fehlt oder immer da ist. Sie mischen sich nie an einen anderen Platz? Ist das Ihr fester Orientierungspunkt im Theater, Reihe 7 Platz 1?
Ja, also das, ich glaube, das ist so eine Zuteilung. Es gibt 2 Dienstplätze für die Intendanz, die für jede Vorstellung zur Verfügung stehen. Oder wenn das Publikum da ist, werden die Plätze auch verkauft. Also ich bin auch nicht jeden Abend in den Vorstellungen drin. Und ich habe das akzeptiert. Das ist auch gut. Man hat dann immer die gleiche Perspektive und bin damit irgendwie ganz okay.
Sie haben einen langen Tag. Sie haben mir vorhin erzählt, um 8 Uhr morgens sind Sie normalerweise schon im Büro. Und selbst wenn Sie nicht jeden Abend da sind, Sie werden viele Abende in Ihrem Haus im Publikum verbringen. Intendant muss ja auch wissen, ja, was so in der Luft liegt. Das sind lange Tage.
Ja, es sind ja auch nicht nur Vorstellungen, sondern Proben, ja, die ich ja auch begleite in allen Produktionen, die zur Premiere kommen. Gibt es Endprobenphasen. Ich inszeniere selbst und der Arbeitstag am Theater geht ja in der Regel bis 22 Uhr, was die Proben angeht. Vorstellungen manchmal länger. Und dadurch kommt das zustande.
Mhm. Ja. Sie haben gerade Ihren Spielplan veröffentlicht für die neue Saison, darunter als klimaneutrale Inszenierung die Leiden des jungen Werther, Goethes Briefroman für die Bühne bearbeitet. Herr Weber, klimaneutral, pflanzen Sie auf der Bühne einen Wald oder ist das die Fortsetzung von Wandern mit Weber oder wie?
Naja, das weiß ich noch nicht so genau. Eins ist ganz klar, überall wird darüber gesprochen, wie wir uns, man kann es schon fast nicht mehr aussprechen, nachhaltig in der Zukunft verhalten und orientieren müssen. Und deshalb ist es ein Versuch. Also wir haben eine Vorbereitung, auch eine Arbeitsgruppe im Haus und mit Unterstützung der Bundeskulturstiftung, Fonds Ciro, gibt es diesen Versuch. Man muss sich das so vorstellen, dass eine Art Entsprechung, also sagen wir CO2-Bits in einer gewissen Anzahl zur Verfügung stehen und die werden dann runtergerechnet. Materialkosten, Energieaufwand, Reiseaufwand, Transport und so weiter. Der Rahmen dafür ist selber zu stecken. Wir haben einen Beauftragten, also eine halbe Stelle dazu auch bekommen von der Bundeskulturstiftung, uns dabei zu helfen. Man kann ja dann eigentlich bis zur Herkunft des Schnitzels in der Kantine gehen. Und wenn diese Bits verbraucht sind, ist null.
Dann gibt es keinen Schnitzel mehr in der Kantine.
Nee, dann gibt es die Förderung nicht mehr.
Ach so, aber ich meine, die Leiden des jungen Werther ist dann ein Stück von vielen. Da müssen Sie den Abend genauso beheizen wie andere Abende. Sie brauchen einen Programmheft wie an anderen Abenden.
Ja.
Warum gerade dieses Stück? Ich meine,
naja, wir haben uns für eine Inszenierung auf der großen Bühne entschieden. Und die Regisseurin Swantje Kleff ist unsere Hausregisseurin. Der Ausstattungsleiter macht die Bühne, sodass das Team eigentlich auch im Haus verwurzelt die Erfahrung, die wir damit machen, speichern und auch weitergeben kann. Und ich glaube, das ist für alle totales Neuland, die Dinge überhaupt zu erfassen und dann in so einer Inszenierung das mitzudenken. Also ganz kurz, es gibt ja für jede Inszenierung auch ein finanzielles Budget. Daran orientieren sich alle, das ist eingepflegt. Wenn man jetzt so ein CO2-Budget auch hat, ist das komplett neu, sticht in jeden Gedanken. Aber Ziel wäre natürlich, dass man ein Bewusstsein entwickelt, auch damit umzugehen.
Sie wollen das mal durchziehen an diesem Beispiel. Nun haben Sie eben selber gesagt, Nachhaltigkeit. Man kann es kaum noch hören. Politisches Theater, auch so ein Schlagwortbegriff. Sie wollen immer am Puls der Zeit sein, sich als politisch im Theater verstehen. Was meinen Sie damit, damit das kein Schlagwort ist, politisches Theater? Was ist das für Hasko Weber?
Eigentlich schon immer etwas, was davon ausgeht, dass Künstler in dieser Zeit stehen und sich mit jeder Form von Äußerung gesellschaftlich verhalten. Also politisches Theater ist ja nicht unbedingt ideologisch zu verstehen, sondern ich finde zeitgemäß eine Entsprechung für dieses Politische. Und Weimar in Thüringen, man muss jetzt auf die Situation der Landesregierung nur mal kurz schauen, die Umfragewerte vor der Landtagswahl im nächsten Jahr. Wir haben einen gesellschaftlichen Raum, der politisch aufgeladen ist. Das ist auch überall so. Das ist nicht nur in Thüringen oder im Osten speziell. Und da geht es natürlich darum, dass ein Theater auch eine Position zu beziehen hat. Und das ist einerseits mit der künstlerischen Arbeit verknüpft, was wir machen auf der Bühne. Ich rede nicht von Ideologie, um das nochmal zu sagen, sondern die Besucherinnen und Besucher anzusprechen und auch auf Nöte, Ängste oder Bedürfnisse so einzugehen, dass sie sich da wiederfinden und vielleicht auch etwas daraus mitnehmen können. Und das andere ist ganz konkret, wir haben schon als DNT in den 10 Jahren, die ich jetzt da in der Verantwortung bin, immer auch ganz klar gegen Rechtsposition bezogen. Schlimm genug, dass es notwendig ist. Also rechtsextreme Positionen, die außerhalb des demokratischen Spektrums sind.
Ja, kann man die theatralisch kontern? Kann man das? Ich meine, die Leute, die sie gegen die sich, da auch ein bisschen zur Wehr setzen, die kommen wahrscheinlich nicht rein. Und kann man das wirklich mit Mitteln des Theaters kontern?
Also das, was ich damit jetzt meine, sind auch sehr deutliche Mittel. Wir sind engagiert im Bürgerbündnis gegen Rechts und verhalten uns auch gegen einzelne Demonstrationen, zuletzt am 8. Mai, sehr klar. Da gab es eine von der AfD organisierte Kundgebung direkt auf dem Theaterplatz. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig als Signal für alle in der Stadt, wo das Theater, wo ihr Theater dann auch steht. Und in den einzelnen Inszenierungen, würde ich sagen, muss ich als Intendant einfach auch aufpassen, dass wir jetzt uns da nicht in ideologische Bereiche begeben, die zu einfach sind, sondern dass wir komplex bleiben, die Welt abbilden.
Hasko Weber, Intendant des Nationaltheaters Weimar, ist heute unser Gast. Und am Theater hängt ein Banner, hängt da glaube ich auch immer noch, Diplomatie, Ausrufezeichen, jetzt Ausrufezeichen, Frieden, als Kommentar zum Krieg gegen die Ukraine. Herr Weber, das ist ein Krieg mit einem klaren Angreifer und einem Land, das sich verteidigt. Ist es da nicht ein bisschen wohlfeil, wenn man warm und trocken in Deutschland sitzt? Diplomatie, jetzt Frieden, dreimal Ausrufezeichen?
Finde ich nicht. Wir haben dieses Banner einen Tag nach Kriegsbeginn am Haus angebracht. Und ich glaube, dass mal jenseits aller selbstverständlich auch in der Diskussion stehenden Tatsachen, dass die Ukraine überfallen wurde, dass es ein Aggressionskrieg ist, der auf keiner rechtlichen Grundlage steht und insofern auch unbedingt zurückgedrängt beendet werden muss und die Ukraine sich rechtmäßig zu verteidigen hat, sich verteidigen muss, dass wir trotzdem auf die Mittel der Konfliktlösung, die auch im demokratischen Kontext verankert sind, immer wieder setzen und hinweisen müssen. Mhm. Und da hat sich natürlich über das Jahr auch vieles entwickelt und aufgebaut, was man dann mit so einer Aussage auch verknüpfen kann. Aber die Grundbegrifflichkeiten Diplomatie und Frieden würde ich nach wie vor voll und ganz vertreten.
Aber wie unterstützen Sie denn die Ukraine jenseits des Plakats?
Na, wir sind wie öffentliche Einrichtungen insgesamt am Anfang sehr spontan, aber auch dann organisiert, direkt an Hilfsaktionen beteiligt gewesen über die AWO und einen Verein in Erfurt. Haben auch Fahrzeuge zur Verfügung gestellt, haben Geld gesammelt. Wir haben eine Veranstaltungsreihe auf den Weg gebracht, die natürlich im Chor der vielen Initiativen, die es auch in Weimar gab, eingebettet, dann über das Jahr stattfand. Wir haben Künstlerinnen und Künstler in den eigenen Ensembles ukrainischer Herkunft, russischer Herkunft. Also die Diskussion und auch die Fragen, wie man sich positioniert, die sind auch bis in die künstlerischen Prozesse vorgedrungen und haben uns da auch immer ganz klar mit anderen Aktionen, die auch praktische Hilfe leisten. Wie gesagt, also finanzielle Hilfe ist ja nach wie vor ein Riesenthema. Es hat nachgelassen, Spendenbereitschaft, aber Geld wird nach wie vor gebraucht. Immer verbunden und solidarisiert.
Also es blieb nicht beim Plakat. Trotzdem drei Ausrufezeichen. Diplomatie, jetzt Frieden. Ich musste, verzeihen Sie, sofort an den Satz denken, wie verhandelt man mit einem Krokodil, das sich in dein Bein gebissen hat. Auch in Weimar ging es ja bei Diskussionen ziemlich heftig zu, als sich etwa die Memorial-Mitbegründerin Irina Scherbakowa ziemlich fassungslos äußerte über dieses Plakat, das sei doch naiv. Gehören diese Diskussionen für Sie zum Plakat dazu? Oder ich meine, Sie können das wahrscheinlich von Ihrem Haus aus nicht, keine Spuren legen. Also diese Diskussion muss Ihnen ja irgendwie auch an die Nieren gegangen sein.
Na, ich war zu dieser Diskussion nicht eingeladen. Es gibt die Fortsetzung dieses Gesprächs wahrscheinlich im Januar, Februar über die Volkshochschule. Da bin ich dann dabei. Mhm. Es gab einen öffentlichen Diskurs.
Es gab schon Ärger, ne?
Ich würde das nicht Ärger nennen. Mhm. Ich finde das interessant, dass ein Banner ein Jahr lang hängt, niemand daran in irgendeiner Form Anstoß nimmt oder unterstützend dazu sich äußert. Und dann plötzlich ist es alles ganz brisant. Da bleibe ich ganz gelassen, weil ich denke, okay, Leute, also wir können nicht von heute auf morgen so ein Emo-Schüben zu so einem Thema sprechen. Der Krieg läuft über ein Jahr. Fakten muss ich jetzt hier nicht aufrufen. Da wissen wir das, was wir über die Medien erfahren. Es ist, glaube ich, unstrittig, eine Position zu haben, dass immer dieser Krieg muss beendet werden. Mhm. So. Und da kann man dann unterschiedlicher Meinung sein. Das ist eine betroffene Perspektive, die anders ist als, was Sie vorhin sagten, ja, so in Sicherheit in Deutschland. Ja klar, dafür können wir aber nichts. Wir müssen trotzdem mit Vernunft auch den größeren Zusammenhang sehen. Immerhin ist das ein aktiver Konflikt in Europa nach den 90er Jahren auf dem Balkan, der zweite extreme. Und das ist eine, glaube ich, für alle nicht ungefährliche Situation. Das ist nicht wegzumoderieren. Und deshalb glaube ich, dass die Begrifflichkeiten Diplomatie und Frieden nicht in ein suspektes Feld gerückt werden dürfen. Man kann über alles diskutieren, da bin ich auch total frei, auch bereit, andere Standpunkte zu akzeptieren. Aber wir müssen in der Diskussion bleiben.
Dann machen wir da erstmal einen Strich und kommen wieder zum Nationaltheater Weimar als Bühne. Da sind Sie, Herr Weber, als Intendant sozusagen Nachfolger von Goethe. Der Geheimrat steht vorm Haus. Sieht man sowas nach 10 Jahren eigentlich immer noch? Ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn man es fast nicht mehr sieht.
Also es gibt, glaube ich, einzelne Besucherinnen, die diese direkte Linie bis zu Goethe tatsächlich ernsthaft zurückverfolgen.
Echt?
Ich sehe das für mich anders. Ich bin als Generalintendant für ein Mehrspartenhaus mit einem großen Orchester, mit der Staatskapelle Weimar, dem Opernensemble, dem Chor, dem Schauspielensemble und allen Mitarbeitenden in dieser Zeit verantwortlich für eine große Kultureinrichtung, eine Schnittstelle.
Aber ja. Den Stücken des Geheimrats sind Sie schon verbunden. Sie haben sowohl Ihre Zeit in Weimar als auch davor Ihre Intendantenjahre in Stuttgart mit dem Faust gestartet. In Stuttgart sogar mit einer geballten Faust als Logo. Sie sind ein inszenierender Intendant, Herr Weber. Und wenn ich da mal so auf Ihre bisherige, ich sag mal, Lebensleistungsliste schaue, dann sind da eben Faust, Ibsens Peer Gynt, Aeschylus, Lessings Nathan, Hebbes Nibelungen, auch viel modernes Uraufführungen. Aber ich hatte doch so den Eindruck, Hasko Weber ist so der Mann für die großen, dicken, schweren Brocken. Ist da was dran?
Würde ich jetzt eigentlich inzwischen nicht mehr so sehen, obwohl die Nibelungen ja noch nicht so lange zurückliegen. Mhm. Ich habe immer eine Affinität zu diesen komplexen Texten gehabt, weil ich glaube und das auch sehr respektiere bis heute, dass darin einfach viel gesellschaftliche Kraft konserviert ist, die man wieder freisetzen kann. Und gleichzeitig haben mich aber immer auch andere Dinge, auch Uraufführungen oder andere Projekte interessiert. Vor allem auch die Arbeit mit musikalischen Mitteln ist dazugekommen. Also das würde ich nicht so einseitig stehen lassen.
Lass ich auch nicht. In der neuen Spielzeit machen Sie den Räuber Hotzenplotz. Und ich fand das sehr sympathisch, dass der Chef des Hauses ans Familienstück offenbar selber Hand anlegen will. Ist das ein Herzensding, Räuber Hotzenplotz?
Ich bin gar nicht so mit dem Räuber-Hotzenplotz aufgewachsen, aber kenne den. Ich habe 3 Kinder.
Petrosilius Zwackelmann.
Ja, es ist ja eine Oper. Das ist also eine Kinderoper. Und ich finde das ganz wichtig, diese familienorientierten Stücke. Für viele ist es ja sozusagen unter der Rubrik Weihnachtsmärchen so abgelegt. Das halte ich für falsch. Wir haben die Theater in ganz Deutschland im November, Dezember voll, weil es diese fantastischen Welten in einer freien Zugänglichkeit gibt. Und das, finde ich, sollte man sehr, sehr ernst nehmen. Theater für Kinder und Jugendliche wirft keine Sinnfrage auf. Das ist absolut wichtig, notwendig. Das macht Spaß. Und es ist in der Reaktion von einer Direktheit, die Erwachsenentheater gar nicht schafft.
Herr Weber, Sie sind 1963 geboren in Dresden und eine Karriere als Theatermensch, sag ich mal, zeichnete sich in jungen Jahren nicht unbedingt ab. Wie muss ich es mir Sie als Kind vorstellen?
Fröhlich.
Richtig.
Fröhlich. Ich bin ganz normal zur Schule gegangen. Ich hatte, glaube ich, eine sehr behütete Kindheit in einfachen Verhältnissen, würde ich mal beschreiben. Und habe dann eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht im Maschinenbaubereich. Das war auch ausgelegt darauf, dass man das dann studiert. Das habe ich dann schon während der Lehrzeit eigentlich abgewählt. Hatte mich beworben als Lehrer für Deutsch und Geschichte, habe einen Studienplatz gehabt und mich dann während der Armeezeit mehr oder weniger über einen Zufall, also durch eine Zeitungsannonce angeregt, an der Schauspielschule, an der Hochschule in Leipzig beworben und einen Test gemacht, eine Prüfung bestanden und dann konnte ich plötzlich Schauspiel studieren.
Dann ging es seinen Gang. Lassen Sie mich nochmal einhaken. Parallel zum Abi eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagemonteur. Das war eine Besonderheit in der DDR, dass man parallel zum Abitur auch was ganz Praktisches, Solide lernt. Hat Ihnen das später irgendwie noch genützt? Ist doch praktisch, wenn der Chef gegebenenfalls mit den Gewerken umzugehen weiß. Oder hat es Sie
absolut
einfach im Leben geprägt?
Also ich habe ja nie ich habe eine Schlosserlehre gemacht im Grunde. Ich habe in dem Beruf nie gearbeitet, aber allein schon dieses eine Jahr in der Produktion, das war in einem Betrieb in Radebeul in der Nähe von Dresden, die hat nicht nur sozialisiert, auch das ganze Verständnis zu dem Komplex DDR geprägt, sondern eben halt auch eine Alltagserfahrung, Arbeit hinterlassen. Und
ein Chef der Hand anlegen kann.
Ja, wenn Sie so wollen. Aber mir ist es nicht fremd.
Ja.
Auch meine Eltern haben ja beide voll gearbeitet immer. Ist das sozial gesehen, ist das kein Nachteil.
Schauspiel studiert in Leipzig und dann früh mit jungen Studienkollegen was Eigenes auf die Beine gestellt. Die dramatische Brigade. Was war das?
Na, das war eine Gruppe, die wir so genannt haben, die unter heutigen Gesichtspunkten also in jeder Hinsicht demokratisch funktioniert hat. Von der Stückauswahl über die Herstellung der Kostüme, des Bühnenbildes bis zum Schreiben von Filmdrehbüchern und den Dreharbeiten selbst. Wir haben alles selbst gemacht.
Da hat man Ihnen sehr viel Freiheit gelassen in jungen Jahren und auch wohl von der damaligen Leitung, das war in heute Chemnitz, früher Karl-Marx-Stadt, viel Vertrauen entgegengebracht.
Ja, das war so. Ich glaube, das ist aber in den meisten Theatern in der DDR insgesamt so gewesen. Das waren ja auch so ein bisschen Sammelpunkte von Kreativen, die sonst in der Gesellschaft nicht mehr viel Platz hatten. Mhm. Und aber Sie haben recht, wir hatten den Intendanten Gerhard Meyer, der uns da unterstützt hat. Im Grunde alles auf einfachster Basis. Also wir haben eine leerstehende Wohnung in einem theatereigenen Gebäude selber ausgebaut, eine Spielstätte eingebaut und dort konnten wir machen, was wir uns vorgestellt haben. Und das hat mich geprägt, das prägt mich bis heute, die Totalität, dass man, wenn man Theater macht, eigentlich alles mit im Blick haben sollte, egal auf welcher Position man ist, jetzt als Spieler oder Sängerin oder Musiker oder Techniker oder Caterer.
Zugleich habe ich gehört, dass diese dramatische Brigade, damals natürlich nicht offen, aber eine ganze Horde von IMs um sich hatte, die auf sie angesetzt waren. Das muss ja aus der Sicht von Horch und Kuck ein hochbrisantes Unternehmen gewesen sein. Oder war das schon die Umbruchzeit, wo alles anfing zu schlittern?
Naja, klar, das waren die Ende der 80er Jahre, 87, 88, 89. Wir hatten vorhin den Begriff der Naivität, wie man in der Zeit steht. Naivität ist ja nicht immer was Schlechtes. Damals haben wir, glaube ich, überhaupt nicht daran gedacht, dass es diese Kontrolle in der Form auf uns gerichtet gab oder geben konnte. Das, ich habe das eigentlich erst aus den Akten gelesen, dann 95 habe ich meine Akten gelesen und da ist das alles klar geworden. Aber natürlich interessant, weil die Stadtsicherheit uns wie als Spielplatz gesehen hat und eigentlich schauen wollte, was machen die da und wer kommt da hin und guckt sich das an. Und wohin das geführt hätte, wenn der Umbruch im Herbst 89 nicht passiert wäre, das weiß man nicht.
Mhm. Sie waren damals sehr jung, das war für Sie wahrscheinlich ein großes Glück. Ne? Sie konnten weitermachen, Neues ausprobieren, hatten Ihr Leben noch vor sich. Für die Eltern, für Verwandte war das wahrscheinlich schon schwieriger.
Sie meinen jetzt den,
ja, den Umbruch 89?
Ja, sicher. Studium beendet 89 und dann konnte man sich ja entscheiden. Also geht man erstmal ein Jahr in die Welt oder geht man in den Beruf? Für mich war das Zweite eigentlich ohne Diskussion wichtiger. Es gab einfach viel zu erzählen und auch die Frage, warum man überhaupt sich auf die Bühne stellt als junger Mensch. Also ich glaube, das hat auch diese Gruppe damals geeint. Wir wollten die Klappe aufmachen und haben das auch relativ ungeschützt getan.
Mhm. Ja. Die Klappe aufmachen hat man dann im Theater in den 90er Jahren, als Sie dann Schauspieldirektor in Dresden waren, oft vor leeren Reihen. Also in Ostdeutschland waren die nicht einfach. Vorher war Theater so ein Brennglas, ja. Schillers Carlos-Ziel, geben Sie Gedankenfreiheit, das kann man nicht wegredigieren, das hatte eine Aussage. Jetzt hatten die Leute in den 90ern einfach andere Sorgen. Wie haben Sie das erlebt und auch wichtig, wie haben Sie das durchgehalten?
Also erlebt haben wir das damals in einzelnen Fällen, wenn die Vorstellungen nicht so gut besucht waren, auch schmerzlich, ganz klar. Mhm. Es war auch eine Reflexion unserer selbst. Also es wurde einfach offenkundig, dass das, was wir für wichtig ansahen, auch Autoren, ich nenne jetzt mal Beckett beispielsweise, der in der DDR ja eigentlich verboten war, plötzlich spielen zu dürfen und festzustellen, es interessiert aber keinen. Also diese Verbindung in die Gesellschaft herzustellen, davon ist heute ja auch wieder viel die Rede, das war für das Theater ja immer die Grundlage. In den 90ern waren die Überholvorgänge eigentlich, weil sich die Lebensrealitäten so rasant geändert haben im Osten, sehr schnell. Das war eine hohe Beschleunigung. Und es hat sich erst 97, 98, zumindest in Dresden in meiner Erfahrung, dann so etwas beruhigt.
Sie sind noch im Umbruchsjahr 89 privat einem großen Erlebnis nachgegangen. Sie sind getrampt, um den Film Easy Rider zu sehen. Ein Roadmovie, ein Kultfilm. Dafür musste Haskoe Weber bis nach Budapest. Musste sein,
das war früher.
Ja, war noch
das
früher.
Das war Anfang der 80er.
Oh, das tut mir leid.
Damit ja.
Bleibt aber trotzdem beim Film, beim Trampen und bei Budapest.
Ja. Naja, interessante Episode. Also erstens, dass ich das überhaupt bis nach Ostdeutschland rumgesprochen hatte. Und dieser Film lief im Népstadion in Budapest auf einer halbrunden Leinwand. Das war so projektionstechnisch damals ganz vorne. Und hatte etwas mit einer Sehnsucht zu tun. Auch die Aufladung, die ich damals erfahren habe, nachdem ich diesen Film dort gesehen habe, und zurückzukehren nach Hause, das sind mal Energien, Emotionen, die sich dann, als alles möglich war, also die Freiheit quasi vorhanden war, nie wieder in dieser Intensität eingestellt haben.
Sehen Sie sich selbst so ein bisschen als Easy Rider, zumindest so als Traumbild? Nee. Immerhin fahren Sie Motocross.
Ja, ich bin auch Motorrad gefahren. Ich habe das jetzt an den Nagel gehängt. Und in dieser 1:1-Identifikation würde ich mich nicht sehen.
Warum hängt man der Leidenschaft, dem Motorradfahren, an den Nagel und fährt anschließend Kanu? Das ist doch
ein Kitzel. Kanu fahre ich auch schon länger. Also, weil man sich das Schlüsselbein und den Fuß bricht.
Das ist schlecht.
Ja.
Für Motorrad.
Ja.
Aber Kanu ist. Fehlt da nicht ein bisschen Kitzel?
Kommt drauf an, wo man fährt, ne? Aber ich bin da ganz beruhigt unterwegs. Das geht auch in Thüringen ganz gut. Ich komme zu selten dazu, muss jetzt eigentlich das gar nicht weiter ausbreiten, wenn Sie das ansprechen.
Die Stromschnellen der Saale und
die Stromschnellen der Saale, ja. Bei Hochwasser ist das tatsächlich interessant.
Aber sie sind bezwingbar. Unser Gast, der Intendant des Nationaltheaters Weimar, Haskoe Weber, ging nach Jahren am Dresdner Staatsschauspiel Anfang der 2000er ans Staatstheater Stuttgart gemeinsam mit einigen Dresdner Kollegen und wurde dort ein paar Jahre später auch Intendant. Herr Weber, wohl situierterer Westen als Stuttgart geht kaum. War das eine große Umstellung für alle oder ist Theater von Natur aus einfach ja inklusiver und mixt seine Mitwirkenden selbstverständlicher als andere Bereiche?
Worauf beziehen Sie das jetzt?
Von Dresden nach Stuttgart Anfang 2000.
Auf meinen Wechsel dahin.
Könnte ein Kulturschock gewesen sein.
Naja, war ja eine bewusste Entscheidung. Mhm. Dresden war eine super Zeit. Da habe ich alles eigentlich gelernt, getankt, was mir heute auch noch zugutekommt. Mit Dieter Görne, mit meinem Intendanten damals, hatte ich da einen super Partner. Und mit dem Gepäck in Stuttgart anzukommen, war schon paradigmatisch was anderes. Ja? Also Stuttgart ist auch eine zerstörte Stadt gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg wie Dresden. Aber der ganze Aufbau, das Selbstbewusstsein der Stuttgarter Bevölkerung, des Bürgertums, was erhalten war, was in Dresden ja nicht erhalten war, auch über den ganzen Sozialismus hinweg dann verschwunden ist, bot natürlich eine völlig andere Voraussetzung. Ein starkes, identifikatives Selbstbewusstsein im Publikum in Stuttgart, die das Theater inklusive Oper und Ballett natürlich wirklich als ihr Theater verstehen.
Wie haben Sie das erlebt, wenn das für Sie auch eine doch sehr neue Welt war, gefühlsmäßig?
Jetzt sage ich zum dritten Mal naiv.
Also, das ist was Schönes.
Ja, natürlich, na klar, man muss ja irgendwie unvoreingenommen an die Dinge herangehen. Nennen wir es Unvoreingenommenheit. Ja. Und das war auch ganz witzig, weil die Frage, wie ein Arbeiterkind aus dem Osten Intendant am Staatstheater werden kann, die wurde schon offen gestellt in einem Publikumsgespräch. Und darüber ist aber auch die Verbindung mit den Stuttgarterinnen und Stuttgartern entstanden. Und man wusste, okay, also man ist willkommen. Und wenn man sich da offen stellt, dann wird man noch angenommen. Und ich habe mich die ganzen 8 Jahre als Intendant dort extrem akzeptiert gefühlt.
Es muss ja beiden Seiten auch wirklich gefallen haben, sonst bleibt man nicht insgesamt 13 Jahre. Deswegen die Frage, ob Theater einfach ein bisschen inklusiver sind und die Ost-West-Diskussion, die natürlich immer eine Rolle spielt, da nicht so abfärbt, dass man besser integriert? Oder ist das eine positive Vorstellung?
Es hat was mit Kontinuität zu tun. Das finde ich auch einen wichtigen Begriff für künstlerische Arbeit, am Theater vor allem. Und dass wir als Team, das ist ja auch wichtig, das geht ja nicht nur um mich, sondern alle, die da mitgestritten haben, auch das Ensemble im Schauspiel, dass wir als Team über diese 8 Jahre, die ich Intendant war, ich habe vorher tatsächlich auch schon 2 Jahre in Stuttgart gelebt oder 3, dass wir so geschlossen durch diese Zeit gekommen sind, das spricht für die Arbeit, das spricht für die Kommunikation, aber eben halt auch für den Austausch, den wir irgendwie dort mit dem Publikum hingekriegt haben. Es war eine große Akzeptanz, ein Respekt. Ja, also das hat auch was mit dem ja fast klischeehaften Verständnis von Arbeit zu tun, natürlich in Schwaben, in Stuttgart.
Schaffe.
Arbeit wird respektiert.
Ja. Ja.
Und ich habe das noch im Ohr, dass eine Zuschauerin sagte, ja, also es hat mir zwar nicht gefallen, aber sie haben was ganz Großes geleistet.
Das so, ist und ein das, toller Satz.
Das ist eine tolle, tolle Einstellung. Ja. Mhm. Und das ist etwas, was ich sehr schätze und woran ich mich auch sehr gerne erinnere.
Nach langen Jahren in Stuttgart sind Sie dann 2013 eben Intendant geworden vom Nationaltheater Weimar, sind in Dresden aufgewachsen, waren Weimar natürlich viel näher dran. Hatten Sie Heimweh?
Also der Vorsatz, ich bin ja erstens freiwillig auch nach 8 Jahren aus Stuttgart weggegangen. 8 Jahre ist eine gute Zeit. Jetzt bin ich in Weimar schon 10. Das ist schon ein bisschen länger. Und ich wollte tatsächlich zurück in den Osten. Ich kann das ganz klar sagen. Die Identität, die ich habe, mein Leben, meine Biografie, ist die Verwurzelung in Ostdeutschland. Ich hätte vor 10 Jahren die Frage vielleicht etwas anders beantwortet, aber ich merke, dass diese doch Charakteristik in der Sozialisierung, in der Verständlichkeit von Begriffen, auch vielleicht in der Kommunikationsform, sich immer noch sehr oder wieder neu mehr unterscheidet von einer Kommunikationskultur in den anderen Bundesländern.
Können Sie das mal konkret machen, vielleicht anhand eines Beispiels, wie Sie Wurzeln, die Sie geprägt haben, wie Sie die spüren bis heute?
Naja, Also wir hatten es ja vorhin mit meiner Kindheit. Ich war im Kindergarten, ich war in der normalen polytechnischen Oberschule. Meine Eltern sind Vollzeit arbeiten gegangen. Wir hatten nie Reichtum. Es war alles einfach. Es ging um andere Kontakte. Die Familie spielte eine große Rolle. Und das will ich jetzt auch gar nicht verklären. Aber allein auch was Bildungsausrichtung angeht, ne? Die unterschied sich ja sehr von dem Konzept in der Bundesrepublik. So habe ich mein Wissen angeeignet. Und das ist ja nicht abzustreifen.
Da also, dass der Arbeitersohn sehr selbstverständlich in den Kulturhäusern von Dresden, ich spinne nicht sehr, ins Theater ging und da die ersten Erfahrungen machte, auch wenn er das von zu Hause nicht mitbrachte.
Nee, das war ein bisschen anders. Also, meine Eltern hatten auch so ein Kulturabo, da musste ich als Kind auch mitgehen, aber das hat mich eher abgeschreckt. Ich habe überhaupt erst angefangen, Bücher zu lesen in der 11. Klasse, durch meinen Deutschlehrer angeregt. Mhm. Der hat mit mir die Kurve gekriegt. Sonst hat mich das vorher überhaupt nicht interessiert. Und aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich finde, viele Konflikte, die auch immer wieder heraufbeschworen werden durch verkürzte Beschreibungen zwischen Ost und West, sind eben nicht einfach lösbar. Und wie gesagt, vor 10 Jahren hätte ich auch eine andere Meinung gehabt, eher gedacht, ja, das kommt anders zusammen, das geht in eins über. Aber man kommt an diesen Unterschiedlichkeiten nicht vorbei und es bleibt ein Thema für unsere Republik. Ich nenne das ja auch ganz positiv, nämlich, dass es unterschiedliche Erfahrungspools gibt.
Und jetzt und sind Sie in Weimar am richtigen Platz.
Am richtigen Platz, okay.
Weber. Der Schauspieler Hasko Weber, der ist über den Theaterintendanten Hasko Weber ein bisschen verschütt gegangen in all den Jahren. Aber Herr Weber, ich habe gehört, Sie sind ein guter Einspringer. Und es war meine Lieblingsüberschrift in einer Zeitung über Sie. Vom Regisseur zur alten Dame. Was war da los?
Wir hatten eine Premiere Anfang der Spielzeit mit dem Besuch der alten Dame, Dürrenmatt. Und die Spielerin Anna Windmüller ist leider nach der zweiten Vorstellung erkrankt und längerfristig erkrankt. Und spontan haben wir auch im Team gesagt, dass wir spielen trotzdem weiter und ich springe ein.
Da waren Sie die alte Dame.
Da bin ich dann zur alten Dame geworden und aus dem schnellen Einspringen ist eine ganze Serie entstanden. Ich habe 13 Vorstellungen gespielt war getragen von dem Ensemble, war aber auch herausgefordert und mir hat es großen Spaß gemacht. Ich bin aber trotzdem lieber Regisseur.
Sie erzählen das so mit Abstand und gelassen. Wie hoch war der Puls?
Gar nicht so.
Echt nicht?
War ja die eigene Arbeit und die Proben waren gerade erst zu Ende gekommen.
Sie haben auch Regie gemacht da.
Genau. Das war mein Stück und dadurch fühlte es sich eher wie ein Nest an. Also ich bin sehr getragen gewesen von den Mitspielerinnen und Spielern. Das haben wir zusammen gemacht.
Also dann waren Sie die alte Dame und offensichtlich erfolgreich. Das Publikum hat ja, hat ziemlich viel applaudiert dabei, habe ich gehört.
Ja, das gilt aber auch allen.
Intendant als alte Dame. Und er teilt den Erfolg gerne, glaube ich, mit einem großen Team. Hasko Weber, heute bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ja.
Für Ihr Theater, für Ihre Besucherstruktur, für Ihre Wanderung und für den Räuber-Hotzenplotz auch.
Ja.
Schön, dass Sie heute Morgen
waren. Ich wollte mich an der Stelle auch bei Ihnen bedanken, aber ich bedanke mich auch bei allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ohne die könnte ich das auch nicht machen.
Hasko Weber, herzlichen Dank, alles Gute.